Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ich begrüße Professor Thomas Köhler. Er ist 15-facher Fachbuchautor zu den Themen Cybersecurity, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Titel wie Chefsache, Cybersicherheit und Business 5.0 gehören mit zu seinen bekanntesten und beliebtesten Werken wahrscheinlich auch. Thomas Köhler ist Gastredner beim Business Brunch von Pandacom im kommenden September in Hamburg, Köln, Frankfurt und München. Pandacom ist ein Systemintegrator und Hersteller von Geräten zur Beschleunigung der vorhandenen Glasfaserinfrastruktur hier in Deutschland, und zu den Kunden gehören Betreiber von IT-Netzen und Rechenzentren. Es ist wichtig, das Ganze vorwegzuschicken. Denn Thomas Köhler spricht bei den Veranstaltungen über den Zusammenhang von KI und Cybersicherheit und die daraus resultierenden Implikationen für eben diese Betreiber von IT-Netzen und Rechenzentren. Er lehrt seit 2019 am Center for International Innovation der Hankou University als Research Professor und berät als Geschäftsführer seiner eigenen Technologieberatung CE21 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Bewertung von Cyberrisiken und damit natürlich auch dem Aufbau und dem Betrieb sicherer Infrastrukturen. Herr Köhler, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Die erste Frage wäre mal, was macht eigentlich ein Research-Professor auf einem Business-Brunch? Und da würde mich mal interessieren, was Sie so antreibt.
Das ist eine wirklich wunderbare Eröffnungsfrage. Also in der Tat habe ich eine Forschungsprofessur. In Deutschland kennen wir die reguläre Professur und die Honorarprofessur. Honorar, wissen Sie, das ist wegen der Ehre und man bekommt kein Honorar. Die Forschungsprofessur gibt es in dem Sinne nicht in Deutschland oder Europa. Das gibt es im amerikanischen Modell und China orientiert sich so ein bisschen daran. Und da darf man so ein bisschen mehr mitspielen, man bekommt immer noch kein Honorar, hat aber den Bezug zur Fakultät und hat natürlich auch den Austausch mit einem, ja, in dem Fall globalen Gremium. Also da sind Professorinnen und Professoren aus der ganzen Welt da, die dann zusammengeholt wurden an dieser privaten Hochschule, um den Studierenden, Sie müssen sich vorstellen, das ist aus chinesischer Sicht so eine kleinere Hochschule mit ein paar und 20.000 Studierenden, um diesen Studierenden so ein bisschen was mitzugeben. So, ich habe selber einen Background in der Forschung. Ich war mal wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Wirtschaftsinformatik-Institut. Da bin ich auch zum ersten Mal mit Telekommunikation und diesen Fragen rund um Vernetzung, digitale Infrastrukturen in Berührung gekommen. Mich hat es allerdings dann so ein bisschen rausverschlagen, weil ich in der ersten Internetwelle ein paar Geschäftschancen gewittert habe und mich dann in Folge selbstständig gemacht habe.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie aus Cybersicherheitsgründen dann vor Ort lehren, oder machen Sie das auch virtuell?
Nachdem ich unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie dort akquiriert wurde, bin ich tatsächlich ausschließlich virtuell bisher dort gewesen. Aber ganz klar ist, den Austausch kann man dort auch pflegen, und dürfen wir nicht vergessen, wenn wir den Studierenden was beibringen, sind das natürlich Dinge, die sind grundsätzlich öffentlich.
Aber das Thema Cybersecurity, kommen wir doch mal zurück nach Europa und ganz konkret hier nach Deutschland. Das ist ja, die Basis ist ja Digitalisierung, neue Technologien. Mal so eine ganz grundsätzliche Frage: Wie schätzen Sie denn eigentlich so den Reifegrad der Digitalisierung bei deutschen mittelständischen Unternehmen ein? Was ist Ihre Erfahrung?
Gemischt. Gemischt heißt, wir sind in Sachen Reifegrad ganz sicher nicht bei den Early Adaptern, und wir sind auch gar nicht bei denen, die dann als Fast Follower, wie man das sozusagen in der Wissenschaft so nennt, gleich hinterher sind, sondern wir sind manchmal sehr, sehr spät dran. Basistechnologien haben wir natürlich alle, Aber viele Innovationen, jetzt sind wir gerade bei KI, da schaut man eher so lange, die schaut man sich so lange an, bis die Wettbewerber die dann gemacht haben. Und dann ist es aber möglicherweise zu spät, weil man aus gewissen Marktsegmenten sich dann auch letztendlich selber entfernt hat.
Und das Thema Datenschutz hier in Deutschland, DSGVO, ist das ein Gegenbeweger? Sie haben das ja mal so schön beschrieben, Bewegung und Gegenbewegung.
Es ist so ein bisschen so ein Regulatorik-Thema auch, ja, so gut gemeint und gut gemacht sind ja manchmal auseinander. Ich muss jetzt, bevor mich jemand googelt, sofort die Hand heben und sagen, ja, ich bin auch TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Das habe ich irgendwann mal gemacht, diesen Kurs, weil ich natürlich in Projekten, wo es um komplexe Themen, Infrastrukturen, Anwendungen und so weiter ging, immer wieder auf Leute getroffen, ja, war, die dann gesagt haben, das geht so nicht wegen Datenschutz. Und wir haben jetzt nach diesem initialen Schock, den wir 2018, das ist ja inzwischen 6 Jahre her, hatten in Sachen Datenschutz uns A gelernt, damit zu arrangieren. Ne? Der versprochene Wettbewerbsvorteil ist nicht eingetreten, aber es ist letztendlich auch eine Sache des Verbraucherschutzes. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, Datenschutz von Anfang an mit einzuplanen. Aber was wir im Augenblick immer noch nicht haben, ist so ein vernünftiges Verhältnis dazu. Wir neigen in so dieser deutschen Weise dazu, sagen, das geht nicht, ne? Verboten ist ja nicht zuletzt auch im Englischen und im Chinesischen ein fester Begriff, ja, ein Lehnwort, wie man sagt. Das hört man dann auch verboten, ja, wenn mich dort jemand ärgern will, sagt er dann das. Und da kann man offensiver ran. Uns ist eher daran gelegen zu schauen, wie können wir unter Wahrung natürlich der Rechte der Mitarbeitenden oder Kunden, ja, Personendatenschutz, können das konstruktiv so gestalten, dass wir möglichst viel davon haben. Ja, und das ist so mein Angang. Deswegen haben wir immer wieder auch Reibungspunkte mit so Betriebsdatenschutzbeauftragten oder Datenschutzfundamentalisten, wie man das nennt. Ja, manchmal ist es ja auch so ein bisschen so der Schutz davor, so nach dem Motto, ja, jetzt muss ich nichts arbeiten, wenn ich das von Anfang an abblocke. Ich glaube, da ist so ein bisschen Realitätscheck, tut da manchmal ganz gut.
Aber das Thema Cybersecurity und gehen wir auch noch mal in diese ganzen neuen Technologien, Stichwort künstliche Intelligenz. Das ist ja eigentlich nur deswegen, wie gesagt, ein Thema, weil eben die IT-Netze so ausgebaut sind, dass das eben alles auch von der Infrastruktur her geht.
Muss ich natürlich mit dem Mythos aufräumen, dass es nur mit mehr Digitalisierung immer automatisch nun Datensicherheits- oder Cybersicherheitsprobleme gibt. Weil wir kannten natürlich so Sachen wie Viren, kannten wir schon im Zeitalter der Vorvernetzung. Die ersten Viren, nur zur Erinnerung, die Älteren unter uns werden es vielleicht noch wissen, die kamen tatsächlich über Disketten, ja, oder über USB-Sticks. Das hat sich dann natürlich nur vereinfacht und beschleunigt, wenn plötzlich die Geräte vernetzt sind. Und jetzt ist es so, dass wir ja nun über so Gigabit-Vernetzung sprechen, Hochgeschwindigkeits, always on, ganz wichtiges Thema, das Paradigma Mobile First, ja, wo dann plötzlich auch jeder seine eigenen Geräte mitbringt, die dann vielleicht im Unternehmensnetz sind. Da erzeugen wir natürlich ein Mehr an Risiken, auf die wir reagieren müssen. Ja, und vor ein paar Jahren war das auch immer noch relativ einfach. Diese Metapher von der Burg, ja, wir haben dann quasi eine Burgmauer, vielleicht noch ein Wassergraben, und dann haben wir eine Zugbrücke und da steht ein Wächter und alles, was rein will, muss über diese Zugbrücke. Und dann können wir quasi jedes einzelne Byte persönlich begrüßen und kontrollieren. Das geht nicht mehr, wenn jeder sozusagen in alle möglichen Verbindungen irgendwo im Internet hängt und vielleicht irgendjemand mit seinem privaten Handy auch noch im Firmen-WLAN oder natürlich, wie seit der Pandemie üblich, von zu Hause in irgendwelchen Firmennetzen dann operiert. So. Und da müssen wir genau hinschauen, wie kriegen wir das überhaupt hin, zumal auch so Sachen wie Anomalienerkennung immer schwieriger werden. Ja, weil sie haben Programme, die haben einen enormen Footprint von Daten, die dich hin und her schicken, schon im Normalbetrieb. Es wird immer schwieriger festzustellen, wo ist es die Anomalie. Ja, früher war das relativ einfach. Sie hatten relativ schmale, bandbreitige Verbindungen. Wenn jemand eingedrungen ist und hat Daten geklaut, da liefen tagelang liefen die Daten ab. Wenn Sie nur die Logfiles sauber analysiert haben, haben Sie festgestellt, oh shit, irgendwas kann hier nicht stimmen. Wenn Sie heute die Logfiles anschauen von so einem typischen Unternehmen, wir haben Kunden, die, wo wir mal gezählt haben, die haben 180 legitime Applikationen plus noch jede Menge Schatten-IT. Wenn Sie überlegen, was die den ganzen Tag hin und her schicken, das ist mit rein menschlichen Maßstäben gar nicht mehr zu machen. Ja, Sie können die Applikation nicht so gut kennen, das Verhalten ändert sich. Ja. Ein simpler Texteditor hatte ich jetzt neulich für die Wissenschaft, ein wissenschaftlicher Texteditor hat eine Downloadgröße von 6 Gigabyte, Sie haben richtig gehört, 6 Gigabyte für einen simplen Texteditor, viel einfacher als Word, für wissenschaftliche Texte. Und man sagt, okay, jeder solche Download, der müsste mich anschauen, der müsste anschauen, welche Komponenten kommen damit. Also das Ganze ist inzwischen eigentlich für Sicherheitsverantwortliche ein Albtraum. Deswegen hoffen natürlich alle darauf, dass man mit künstlicher Intelligenz plötzlich die Chance bekommt, sozusagen diese Detektion von Problemen so weit nach vorne zu verschieben, so weit zu automatisieren, dass wir am Ende des Tages halt auch besser Bescheid wissen und hoffentlich sicher ist.
Aber dem Ganzen stehen Sie ja skeptisch gegenüber. Ist das eine richtige Analyse?
Ich bin so ein bisschen der Skeptiker, wenn immer dann, wenn es darum geht, dass jede neue Technologie als Heilsbringer verkauft wird. Also Sie haben vorhin genannt, ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben, ja, 15 stehen in Wikipedia davon, ja, so, dann gibt es noch ein paar Varianten davon und bei allen habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, warum schreibe ich das, warum mache ich das, warum möchte ich das machen und mir ist zum Beispiel ganz wichtig, mit diesen typischen IT-Mythen aufzuräumen. Ja, wir haben alle paar Jahre, haben wir irgendeine Technologie, die jetzt eben sozusagen der heilige Gral ist, die dann alles besser, schöner und glücklicher macht. Das Letzte, was wir vor KI hatten, nur so zur Erinnerung, war Blockchain, glaube ich. Da war es dann so, dass bei meinen Unternehmenskunden kam jede Woche irgendein Berater, sehr oft mit dem Hintergrund, der überhaupt nicht zu dem Thema gepasst hat, und hat gesagt, ihr braucht was mit Blockchain. So. Das hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, wir machen alles mit Blockchain, dass man dann in so einen Spirale gekommen ist, wo einige Projekte, die natürlich erkennbar von Anfang an Unfug waren, gebaut wurden und dann natürlich für teuer Geld auch wieder eingestampft wurden. Das hat die ganze Technologie in Verruf gebracht, was ziemlich schade ist, weil für einige Anwendungen, für einige wenige, ist es wirklich eine coole Sache. So. Und bei KI ist es jetzt auch so, das soll jetzt wieder alles lösen. Ich schaue mir die Anbieterversprechen an und mache da so eine Art Realitätscheck, suche mir die Beispiele, wo es geht und wo es nicht und empfehle dann meinen Kunden oder natürlich auch dem Zuhörenden jetzt in unserem Business-Branch zum Beispiel, da solltet ihr mal reinschauen und da solltet ihr überlegen, das ist vielleicht noch nicht so weit.
Ja, weil, welche Punkte wären das denn?
Ja, das die typische Tendenz zu halluzinieren bei KI ist so eine Sache, die muss jeder mal erlebt haben, um so einen Realitätscheck zu machen. Sie müssen sich vorstellen, gängige KI-Systeme, wie wir sie haben, also whatever, OpenAI, ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude und so weiter, die haben alle eins gemeinsam. Sie versuchen, das Wissen der Welt in eine große Trichtermaschine reinzubringen, durch den Wolf zu drehen und am Ende sozusagen zugänglich zu machen. So. Das gelingt mal mehr und mal weniger gut. So. Und jetzt ist es so, KI ist jetzt plötzlich überall. Ja, bei Microsoft hat angefangen, bei Bing in der Suchmaschine ist KI drin. Funktioniert ziemlich gut. Google ist jetzt gerade nachgezogen. So. Und ein Beispiel, was da schiefgehen kann, ist, ist gerade durch die Medien gegangen, wenn man die richtige Frage stellt an diese Google-KI-Suche, zum Beispiel, was kann ich machen, dass bei meiner Pizza der Käse beim in die Hand nehmen nicht verrutscht, dann sagt das Ding allen Ernstes, man soll da Klebstoff draufkippen. Ja, da kann man sich jetzt furchtbar drüber totlachen, aber eigentlich ist es zum Weinen, weil in diesem Fall tatsächlich klar ist, wo es herkommt, nämlich irgendein Spaßvogel hatte vor 11 Jahren, 2013, in einem Internetforum als Troll quasi auf diese Frage, wo er gedacht hat, die Frage ist schon Blödsinn, geschrieben, mach halt Klebstoff drauf, dann geht es auch. So. Und diese Sache findet, ohne dass wir wissen, warum und wieso genau, in diese Antwort von dieser Google-KI-Suche Eingang. So. Das ist der eine Punkt mit KI. Das heißt, in der IT haben wir früher immer schon gesagt, in jedem Bereich Garbage in, Garbage out. Ja, und der Begriff ist ja feststehend. Bei KI gilt es genauso. Und KI hat eben, wie gerade gesagt, den Anspruch, eben alles aus dem Internet zusammenzuraffen, alles, was irgendwie da ist, ohne dass es, ich sag mal, im Detail geprüft werden kann. Wer sollte es denn auch alles prüfen? Das ist ja gar nicht möglich. Und daraus sozusagen neue Ergebnisse zu machen. Und diese Ergebnisse sind mal mehr und mal weniger gut. Ja? Und bei OpenAI, also gerade ging es ja um Google, aber bei OpenAI steht ja auch im Kleingedruckten direkt auf der Homepage, man muss nur lang genug scrollen, steht ja auch drin, sometimes writes nonsensical answers. So, ja. So. Und das ist genau das Problem, was wir jetzt mit KI haben. Wir versuchen das gerade einzugrenzen. Also ich bin jetzt im Augenblick so eigene Analyse, aber die ist noch nicht statistisch belastbar. Also unser KI-Modell quasi liefert in 3% der Fälle diese berühmten Antworten. Manchmal denkt sich das scheinbar aus oder wie gerade in dem genannten Beispiel, ist es auf irgendeine obskure Quelle gestoßen und nimmt die für bare Münze. So. Und das ist das Problem, was wir lösen müssen. Und das ist auch das Problem, wenn wir KI natürlich jetzt irgendwie, ohne dass wir genau verstehen, wie es funktioniert, auf so Cyberrisiken drauflassen. Da haben wir zwei Gefahren, nämlich einmal, dass es ganz reale Risiken übersieht. Und die zweite Gefahr ist, dass es genauso wie klassische Intrusion Detection Systeme, die wir seit Jahren ja kennen, dann andere Dinge, ja, ich sage mal, übersieht und die anderen wieder nicht sieht. So, also das heißt, Fehler erster und Fehler zweiter Art, wie die Mathematiker sagen würden. So, und da müssen wir hin, weil wenn wir zu viele falsche Alarme bekommen, dann ist es genauso wieder nutzlos für einen Administrator, genauso wie wenn irgendwas durchrutscht, was nicht auf keinen Fall durchrutschen darf. So, also, und dieses Feintuning, das haben wir noch lange nicht. Wir haben die Ansätze, wir haben das Verständnis und, das ist ganz wichtig, wir haben die Geschwindigkeit. Und ich glaube deswegen, dass wir auf absehbare Zeit keine autonome KI als Cyberverteidigung bekommen, aber dass wir KI als Tool bekommen, als eins von mehreren Tools in dem Werkzeugkasten, jetzt von dem Security Operations Center zum Beispiel.
Diese künstliche Intelligenz, die wirkt ja manchmal auch wie so ein Muss. Unternehmen denken ja auch, sie müssen jetzt irgendwas mit künstlicher Intelligenz machen, sonst haben sie ein altmodisches, unmodernes Image. Aber viele Unternehmen stehen ja auch vor der Frage, was kann ich eigentlich oder was könnte ich in meiner Branche eigentlich mit künstlicher Intelligenz machen? Lassen Sie uns doch mal über die Telekommunikationsbranche sprechen.
Also ich glaube, das ist auf vielerlei Ebenen spannend für die Branche. Zum einen da, wo es für alle Branchen eigentlich spannend ist, nämlich beim Kundenservice. Ja. Wenn Sie Telekommunikation haben und Sie haben Endkunden, dann zahlen die whatever 50 Euro im Monat für einen DSLer und 80 für einen Glasfaseranschluss zum Beispiel. Das wäre ein typischer Wert aus der Branche. Und wenn Sie dann jetzt einen Anruf beim Kundenservice haben, ruft jemand an, sagt, mein Anschluss geht nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, so. Dann ist dieser eine Anruf, wenn der eine Weile braucht für die Bearbeitung, dann ist es der gesamte Verdienst, den Sie an dem Kunden haben in dem Monat, ist durch diesen einen Anruf weg. Das muss man ganz knallhart sagen. So, das heißt, da sind Einsparungen, wenn ich den Kunden einen vernünftigen Self-Service geben kann. Ja, und eine KI mehr kann, als auf Stichworte zu reagieren oder ein Chatbot, der da gebaut ist. Das ist ein ganz großes Kino. Das sind Sachen, da ist sozusagen die Upside, rechnet sich auf so ein Telekommunikationsunternehmen gerichtet in Millionen. Das hat jedes Unternehmen, was einen komplexen Kundenservice hat. Jedes Unternehmen, was Dinge hat, die jetzt nicht vollkommen trivial sind. Auch im B2B-Bereich übrigens, da ist das sozusagen, wo ich als erstes potenzielle Wins sehe. Aber da muss ich natürlich auch schauen, dass das Ding kein Blödsinn empfiehlt. Ja, auch da brauche ich so eine Art Korrektivkomponente und jemand, der mal drüber schaut, ob diese Antworten plausibel sind. Ja, das ist so das, was wir in diesen Kundenservice-Themen haben. Die Auswirkungen sind aus meiner Sicht ganz, ganz grün, ja, also hochpositiv. Der andere Punkt ist, dass man natürlich den Kunden so ein bisschen entgegenkommen kann und können sagen, gerade wenn wir Infrastrukturbetreiber sind, du musst gar nicht irgendwie deine KI in den USA kaufen, ja, bei einem der genau, also wir erleben in der KI, muss ich jetzt kurz einfügen, erleben in der KI ja genau das Gleiche, wie es, was wir bei Cloud Computing vor 10 Jahren erlebt haben. Und eigentlich noch schneller. Ja, das gibt so eine Tendenz zum Oligopol. Ja, beim Cloud gibt es drei große, bei KI gibt es im Augenblick zwei große und also zweieinhalb. Ja, wenn wir unsere deutschen Protagonisten noch mitzählen und vielleicht, wenn es am Ende des Tages fünf global. Und die bieten sozusagen so eine Art Software as a Service KI-Modell an. So kann man das übersetzen. So, wenn ich das jetzt so ein bisschen runterbreche, dann und das aber sauber durchdenke, dann stelle ich fest, naja, für die Probleme, die ich in meinem Business habe, brauche ich ja gar nicht unbedingt das ganze Wissen der Welt in einer riesen KI. Eigentlich brauche ich ja nur das Wissen, was in diesem Bereich relevant ist. Mhm. Und eigentlich ist viel wichtiger, dass mein eigenes Wissen da drin ist. Ich möchte aber aus Datensicherheits- und Datenschutzgründen eigentlich nicht meine Firmeninterna auf irgendeine US- oder französische oder chinesische KI hochladen. Das würde ich auf keinen Fall tun wollen. Aber es wäre doch sehr sinnvoll, wenn ich eine kleine KI hätte, die mir bei meinen Alltagsaufgaben hilft. So. Und ich bin gerade dabei, so ein bisschen mit Unternehmerinnen und Unternehmern das zu diskutieren auf verschiedenen Ebenen. Und für eine bayerische Familienholding probieren wir genau das. Da haben wir uns einen Bereich rausgesucht, den keiner mag, den jeder machen muss. Jetzt sind wir wieder im Datenschutz. Ja? Und haben gesagt, was muss ich denn alles an Compliance Reporting machen? So. Datenschutz, ESG, what the heck, ja. Mhm. Und haben gesagt, diese Berichte sind ja alle stark formalisiert und die Daten liegen ja eigentlich vor. Und unser Modell ist jetzt, eine kleine KI zu bauen, die alles weiß über ESG-Reporting, eine kleine KI, die alles weiß über Datenschutz-Reporting und die alles weiß über Geschäftsberichte, wie die auszusehen haben. So. Und dann, die soll sozusagen so klein sein, dass die auch mit überschaubarer Rechnerleistung zu betreiben ist und eben auch aus einem deutschen kleineren Rechenzentrum, was jetzt nicht sozusagen diesen globalen Anspruch hat. Und genau in diesem Bereich sehe ich eine große Chance für Infrastrukturbetreiber im Rechenzentrumskonzept doch noch mitzuspielen, irgendwo zu sagen, wir haben jetzt einen Software as a Service, eine KI, die kann nur Geschäftsberichte, aber das richtig gut und die ist in Deutschland mit einem vernünftigen Datenschutz- und Datensicherheitsgarantie und da kannst du uns vertrauen, da kannst du deine Daten hochladen. So. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein untapped Market. Wir sind gerade dabei, das zu eruieren. Die ersten Ergebnisse, also sozusagen diese Prototyp-Reportings sind sehr, sehr gut, eben weil wir das Wissen, dieses Trainingswissen der KI eben auf das beschränken, was die KI wissen muss. Also man könnte bloßartig sagen, wir halten das Ding künstlich dumm, ja, aus Intelligenzsicht, aber dadurch, dass wir ja sagen, das soll uns dienen und nicht umgekehrt, ja, ist das, glaube ich, eine Strategie, die noch die wenigsten drauf haben. Und da könnte dieses Wissen aus der Softwarebranche mit dem Wissen aus der Telco- und RZ-Betreiberbranche eine schöne Allianz eingehen und könnte sagen, wir können unsere Netze besser auslasten und unsere Rechenzentren besser auslasten, ohne dass wir jetzt unbedingt anbauen müssen, weil wir der Meinung sind, wir müssen so ein OpenAI-Rechenzentrum replizieren.
Und sehen Sie denn auch Einsatzpotenzial eben zu Ihrem eigenen Thema, zu der Cybersecurity, dass man da auch Algorithmen bauen kann, eine künstliche Intelligenz, die was aufspürt, in welche Richtung auch immer?
Also wir probieren gerade ein bisschen was aus mit einem großen weltweit tätigen Unternehmen und lassen in dem SOC seit mehreren Monaten quasi Dinge mitlaufen. Und haben so eine Art Meta-Reporting, also wir schauen uns an, was passiert denn da, schauen uns an, was machen gängige Systeme zur Detektion von Cyberattacken da draus und versuchen sozusagen so eine Art laufendes Lagebild zu haben. Ich gebe zu, das ist schwieriger als gedacht. Ja? Also das Thema Geschäftsbericht ist viel einfacher. Ja? Und es wird viel größer als gedacht. Da bin ich noch nicht sicher, wo das hinführt. Aber am Ende des Tages sind wir jetzt genau in der Phase, wo wir alle die Chance haben, das zu tun. Ja? Und wo die Großen fokussieren sich auf dieses Wissen der Welt. Und jetzt ist es Zeit für die Nische, weil die Werkzeuge sind da. Und das ist das Faszinierende, was jetzt niemand gedacht hätte noch vor eineinhalb Jahren, als dieser KI-Boom so losging, dass jetzt plötzlich nicht nur alle sich drauf stürzen, sondern dass so eine Firma wie Facebook oder Meta, die ja in Sachen Datenschutz und Kundenfreundlichkeit ja nicht den allerbesten Ruf haben, ja, und die ich auch in meinen Büchern nicht nur einmal irgendwie gegen Schienbein getreten habe, manchmal aus gutem Grund, manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben, okay, aber dass die jetzt sagen, okay, wir sind late to the party mit KI, deswegen stellen wir jetzt unsere Modelle in Open Source.
Ja.
So. Und das ist jetzt fantastisch, wenn Sie da sagen, okay, ich nehme mir das Modell, wo die viele, viele Mannjahre reingepackt haben, initial. Ich habe Open Source, ich kann komplett reingucken, ich nehme mir die Teile raus, die ich brauche. Ich kriege an anderer Stelle Open Source Trainingsdaten, die ich noch brauche für meine Branche, erzeuge ich mir selber. Und dann kann ich sage jetzt mal, mit einem 5- bis 6-stelligen Aufwand tatsächlich für meine Belange eine KI bauen. Das gab es noch nie.
Die Unternehmen, über die wir beide jetzt hier gerade sprechen, das sind ja Unternehmen, die kommen ja originär nicht aus der Digitalwirtschaft, die kommen ja originär nicht aus dem Data Science Bereich und der Programmierung von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen und so weiter. Wie geht man denn eigentlich mit diesem Wissensgap um? Das müsste man ja theoretisch alles extern aufbauen. Oder helfen uns da eben diese besagten Managed Services, dass es eben Spezialunternehmen gibt, die sich auf sowas eben konzentriert haben und dass es für diese Unternehmen auch wieder ein neues Betätigungsfeld gibt, sich eben als Berater, als Integrator eben auch für diese künstliche Intelligenz zu betätigen, sei es jetzt für IT-Netzwerkbetreiber oder sei es jetzt für Betreiber von Rechenzentren.
Aus meiner Sicht ist das ganze Thema für die meisten Anwenderunternehmen ein Software-as-a-Service-Thema oder Managed-Service-Thema. So, also, lassen wir uns jetzt nicht die Diskussion führen, wo es im Detail der Unterschied ist. Also irgendwie aus dem Netz, aus der Infrastruktur raus, bekomme ich Services, die auf mich zugeschnitten sind. Das machen die ganz Großen so. Da bekomme ich ja, ich sage mal, so einen Gratis-Zugang, dann so einen Paid-Zugang und dann so einen Unternehmensaccount. Aber ich bin immer sozusagen Teil dieses Riesendings und es ist nicht ganz klar, was dann passiert. So, ich erwarte darunter, dass wir einen ganzen Markt bekommen, wo eben Managed Services in dem Segment sich entwickeln und die dann gezielt auf einzelne Ansprüche von Unternehmen zugeschnitten sind. Also whatever, das passiert ja jetzt gerade schon. Da wird sich eine Szene geben, die dann für Unternehmensbelange irgendwas macht. Und es wird auch eine Szene geben, die dann für Cyberbelange irgendwas macht. Und da ist dann die spannende Frage, wie kriege ich das hin zwischen dem individuellen Schutzbedarf und den Mehrwert, den ich habe durch den Austausch. Ja, das merken wir ja heute schon im Cyber, im ganz analogen Bereich, dass wir auch rund um das BSI, für Kritisunternehmen, gibt es ja besondere Informationen, wo die sich untereinander austauschen. Es gibt verschiedenste Verbände. Ich bin immer wieder auch mal bei Veranstaltungen von irgendwelchen Verbänden oder Organisationen eingeladen, die dann sich auf die Fahne geschrieben haben, wir schützen dann die Branche X oder machen das so oder so. Ja. Und genau so wird dann auch sich so eine Szene ergeben, wo man dann einerseits quasi eine Instanz hat, aber eben auch davon profitiert, von dem Wissen, was man an anderer Stelle gewinnen kann. Also was quasi aus dem Netz schon da ist, was andere erkannt haben in ihrem Netz und so weiter. Also diese Kooperationsfähigkeit, die man dazu braucht, ja, unter Umständen auch mit Wettbewerbern gemeinsam. Ja, warum sollte ein Autozulieferer nicht mit dem anderen Autozulieferer Informationen über Cyberangriffe tauschen, automatisiert und dann die gemeinsame Abwehr haben? Ich glaube, da ist eine Menge drin.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Meine Abschlussfrage wäre, wir sehen uns ja im September wieder. Ich hatte ja ganz am Anfang die vier Städte schon genannt, wo Sie dann auch zugegen sind und wo man Ihnen wahrscheinlich dann auch im persönlichen Gespräch noch weitere Fragen stellen kann. Und wenn ich die Gelegenheit habe, auch dort vor Ort zu sein, dann interessiert mich natürlich der Fortschritt Ihrer Forschung in Bezug auf künstliche Intelligenz, Systemintegratoren, Cyber Security, all die Projekte, an denen Sie gerade arbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und ja, wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Zeit bis zum September. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein Treffen im September.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.